Zum Beispiel, wir waren bei einem Einsatz, da wurde auf ein Auto geschossen. Es war bis zum Schluss nicht klar, warum, aber Tatsache war, es war ein Auto auf einer großen Kreuzung, wurde aufgehalten, es wurde geschossen, es war drei Insassen. Einer war tot, einer war hatte einen Streifschuss am Kopf und einer war unverletzt.
Lukian, freut mich irrsinnig, dass wir es schaffen. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Wir sitzen gerade im Tiny House in Mauerbach, sind beide versorgt mit einem kühlen Getränk und wollen die nächste Stunde sprechen über Rettungsdienst und deine Abenteuer in Südafrika. Lukian, zu Beginn, wie bist du eigentlich zum Rettungsdienst gekommen?
Ich bin über den Zivildienst zum Rettungsdienst gekommen. Ich habe nach der Schule Zivildienst gemacht, die Ausbildung zum Rettungssanitäter, war dann im Anschluss freiwillig noch und bin inzwischen beruflich, habe die Ausbildungen gemacht, Notfallsanitäter und die Kompetenzen bis sozusagen zum oberen Ende ist der Notkompetenz Intubation.
Vielleicht für die nicht-rettungsdienstaffinen Zuhörer, Lukian, kannst du kurz nochmal die Ausbildung zum Rettungssanitäter oder zur Rettungssanitäterin erklären? Es gibt ja den herkömmlichen Rettungssanitäter, wenn man Zivildienst macht, und dann weiterführend die Ausbildung zum Notfallsanitäter mit den sogenannten Zusatzkompetenzen.
Ja, also in Österreich ist es ein, wie man sagt, notarztgestütztes Rettungssystem. Also es gibt Notärzte und Sanitäter. Bei den Sanitätern eben verschiedene Ausbildungsstufen. Das ist, wie du gesagt hast, der Rettungssanitäter, ungefähr 260 Stunden Ausbildung. Das ist das, was zum Beispiel alle Zivildienstleistenden machen müssen, sofern sie bei einer Rettungsorganisation den Zivildienst machen. Und darüber hinaus gibt es dann weiterführende Ausbildungen. Das nächste ist dann eben dieser Notfallsanitäter, soll einen befähigen, Notfallpatienten zu versorgen. Und darauf aufbauend eben gibt es dann diese Notfallkompetenzen. Das sind dann so Module, die aufeinander aufbauend absolviert werden können. Und das ist eben in der ersten Stufe diese Notfallkompetenz Arzneimittel. Das umfasst dann eine Arzneimittelliste, die man Patienten verabreichen kann. Das nächste wäre dann Notfallkompetenz Venenzugang. Das ist dann, wie schon heißt, die Fähigkeit, einen intravenösen Katheter zu legen. Und als Abschluss sozusagen dieser Ausbildung ist dann die Notfallkompetenz Intubation und Beatmung, wo es darum geht, Beatmungsskills zu lernen, Atemwegsmanagement und die Durchführung einer endotrachealen Intubation. Das ist für die Sanitäter. Darüber hinaus gibt es dann die Notärzte, die zusätzlich mit alarmiert werden, wenn es denn nötig ist für die Patientenversorgung.
Mm. Lukian, wir sind uns vor einiger Zeit einmal über den Weg gelaufen und du hast erzählt, du warst gerade in Südafrika, in Johannesburg und hast dort ein Praktikum im Rettungsdienst gemacht. Du hast mir dann ein paar Sachen erzählt davon, hast mir den Link geschickt zu der Website von Asomex, so heißt der Verein, der dieses Praktikum organisiert, und ich habe das unfassbar spannend gefunden. Wir haben dann ausgemacht, wir sprechen da jetzt gar nicht groß weiter, sondern Du erzählst mir mal die ganze Story, wenn das Mikrofon läuft. Das heißt, ich bin eigentlich null gebrieft jetzt auf okay. Das, was kommt. Bin wirklich neugierig. Lukian, wie ist es zu dem Praktikum gekommen? Warum war das genau Johannesburg? Wie bist du dazu gekommen?
Ich bin dazu gekommen, indem meine Freundin mir auf Instagram eine Seite gezeigt hat, die eben zu dieser Organisation geführt hat, die diesen Austausch anbietet. Asamex heißt die. Mhm. Austrian South African Medical Exchange Program, und die organisieren das. Bei diesem Verein wird man Mitglied und dann kann man sich bewerben für ein Internship in Südafrika. Dann gibt es ein Auswahlverfahren und wenn man da genommen wird, so wie ich, dann kann man dahin fahren. Man wird von denen gebrieft, vorbereitet, was auf einen zukommt. Sie helfen bei der Vermittlung von Hotel und so weiter, also diese ganzen organisatorischen Dinge, bei denen wird man unterstützt. Und in meinem Durchgang sozusagen wurden, glaube ich, sechs Leute aufgenommen für das Austauschprogramm. Und wir sind dann in Zweiergruppen geflogen.
Das heißt immer zwei und
zwei? Genau, immer zwei. Es ist ganz wichtig, dass man da nicht alleine ist, sondern dass man eine Bezugsperson hat von zu Hause oder jemanden, mit dem man das gemeinsam erlebt. Würde ich auch unterschreiben. Also alleine ist das eher nichts. Und was eben das Tolle ist an dem Asamex, ist, dass die Verbindung hergestellt ist zu dem Rettungsdienst dort. Dort ist eben eine Frau, die dort lange Jahre im Rettungsdienst tätig war, hat sich jetzt sozusagen selbstständig gemacht und hat eine Non-Profit-Organisation, und zu dieser wird der Kontakt hergestellt und mit der fährt man dann mit. Also Max kooperiert mit der Non-Profit-Organisation von Careen, die heißt URAMS, United Rapid Emergency Medical Service. Das ist eben diese Kooperation, die ASAMEX gestartet hat. Das ist ein Team rund um Oberarzt Daniel Grassmann.
Und mit dem Dr. Daniel Grassmann werden wir übrigens in der nächsten Folge sprechen. Du hast vorhin erwähnt, ihr wurdet zu einem Zweierteams hingeschickt. Kanntest du den Kollegen oder die Kollegin im Vorhinein schon?
Nein, also ich bin mit... Wir haben uns in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen. Dann wurde gesucht, wer wann fliegen kann. Muss man ja Urlaub nehmen, muss man planen. Und dann hat sich eben so ergeben, dass ich mit dem Kollegen Emanuel, dass wir uns zeitlich arrangieren. Und dann haben wir mehrfach telefoniert und haben wir am Telefon gemeinsam die Flüge rausgesucht und gebucht. Und dann haben wir uns, glaube ich, erst eine Woche vor Abflug in Wien kennengelernt. Haben uns gedacht, wir gehen noch gemeinsam essen. Das haben wir gemacht. Da haben wir uns das erste Mal gesehen und das nächste Mal haben wir uns gesehen in Schwechat. Am Flughafen. Ja.
Mega spannend. Quasi wie ein Blind Date. Und man ist aber dann
Ich war ein bisschen aufgeregt. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja eben dieses Auswahlverfahren bei ASAMEX. Und ich glaube schon, dass die darauf achten, dass die Leute, die sie auswählen, dass die untereinander zueinander passen. Und es hat ja auch gepasst. Also wir haben uns ja auch richtig gut verstanden, sind immer noch in Kontakt. Und sind, glaube ich, beide kurz davor, Wiederholungstäter zu werden. Also nochmal nach Johannesburg zu fliegen.
Okay, gut. Wie hat die Zusammenarbeit geklappt mit dem Kollegen, mit einem vormals Fremden? Ich meine, Rettungsdienst ist dann doch was Stressiges.
Ja, aber der Kollege war in Wien im Rettungsdienst, ist jetzt wieder in die Bundesländer gegangen und ist vom Erfahrungsspektrum, waren wir ungefähr gleich. Sowohl von der Ausbildung her waren wir gleich und vom Erfahrungsspektrum, was die Dauer im Rettungsdienst, waren wir auch ungefähr gleich und dann klappt das gut. Aber es ist natürlich, ja, es war aufregend, aber man geht dann gemeinsam durch dieses Abenteuer und dann, das schweißt ja auch zusammen. Wenn das von Anfang an, also steigst du in Wien ins Flugzeug ein und steigst in einer anderen Welt aus. Das ist schon so.
Wie war das? Also ist jetzt angekommen dort, dann gab's... Ist jetzt abgeholt worden wahrscheinlich?
Wir sind angekommen in der Früh um 9, glaube ich, nach einem doch relativ langen Flug und wurden abgeholt von Careen. Und Careen hat gefragt, ob wir den Tag rasten wollen oder ob wir hit the road. Und wir haben uns für hit the road entschieden und sind ins Hotel, haben uns umgezogen und waren, glaube ich, um 11 oder so einsatzbereit.
Org.
Einsatzbereit und sind auch direkt zum ersten Einsatz losgedüst.
Kannst du dich noch erinnern an den ersten Einsatz?
Erster Einsatz war ein Verkehrsunfall. PKW ist von der Straße abgekommen und in eine Mauer gefahren. Und der Patient war initial eingeklemmt. Als wir gekommen sind, war er schon befreit von der Feuerwehr. Und der hatte ziemliche Thoraxverletzungen. War nicht lebensbedroht, aber doch schwer verletzt und hat Schmerzmedikation bekommen und dann sind wir gemeinsam ins Krankenhaus gefahren.
Ich habe mir die Website durchgeschaut, asamex.at. Da gibt es so eine kleine Galerie mit Fotos quasi der Einsätze. Das waren durchwegs Verkehrsunfälle, war mein Eindruck. Mhm. Was waren dort so die Fälle, die besonders häufig waren?
Also wir hatten in den 2 Wochen, die ich dort war, ich glaube, ungefähr 35 Einsätze. Und ich würde sagen, dass wahrscheinlich 25 waren Verkehrsunfälle. 20 bis 25 waren Verkehrsunfälle. Und doch in den allermeisten Fällen schwere Unfälle. Das öffentliche Verkehrsnetz ist nicht sehr frequentiert, also von Ausländern sowieso nicht, aber auch von Einheimischen eher nicht. Und deswegen gibt es so Taxiunternehmen. Das sind so kleine Mehrzwecktransporter mit 6, 7 Sitzplätzen oder vielleicht auch 8, die von Gruppen gemeinsam gemietet werden. Die fahren dann gemeinsam in die Arbeit. Und da sind dann aber jetzt nicht 8 Leute drinnen, sondern vielleicht 15. Und die haben dann einen Crash. Und das kommt auch regelmäßig vor. Und dann ist man halt konfrontiert mit einer Vielzahl an Patienten, von denen doch einige schwer verletzt sein können. Und solche Begebenheiten hatten wir 2-mal und das ist schon Herausforderung. Das ist sicherlich etwas, was man so jetzt in Wien eher nicht erlebt. Also auch mit herausgeschlatterten Personen und so. Also es sind einfach wahnsinnig schwere Verkehrsunfälle, die dort aber alltäglich sind, mehr oder weniger. Also dort täglich vorkommen. Und die Gewaltgeschichten sind auch eher etwas, was man in Wien oder in Österreich zum Glück nicht hat. Also Schussverletzungen sind in Wien eine Rarität. Und wenn, dann vermutlich eher suizidal als Gang-Geschichten. Und dort aber ebenso alltäglich. Also die Schussverletzung ist dort keine besondere Geschichte. Und Waffen sind, also richten verheerenden Schaden an.
Weil du sagst, Schussverletzungen oder unzählige Verkehrsunfälle in auf dicht befahrenen Straßen, auf einer Autobahn. War Sicherheit ein Thema in den Einsätzen oder auch sowas wie Angst? Hast du irgendwann mal gedacht, jetzt wird's gefährlich?
Sicherheit ist natürlich ein Thema, über das man sich Gedanken machen muss. Aber das beginnt schon, bevor man hinfährt. Da hat zum Beispiel Asimex ein Handout, das einem zugeschickt wird, wenn man sozusagen den Austausch macht vorher, da sind irrsinnig viele hilfreiche Tipps. Und man muss verinnerlichen, dass manche Dinge in Johannesburg nicht gehen, die für uns alltäglich sind. Es ist nicht empfohlen, sich außerhalb von geschützten Areas zu Fuß zu bewegen. Als Ausländer oder als Tourist schon gar nicht. Es gibt eben diese gated communities, in einer solchen waren auch wir untergebracht, also das ist abgesperrt mit Zaun, hohen Zaun, Zutrittskontrollen, das wird kontrolliert am Eingang, stehen bewaffnetes Personal. Wenn du da keinen Grund hast, da reinzufahren, kommst gar nicht rein. Und außerhalb dieser Areas haben wir nichts verloren. Ist nicht sicher für uns. Und in den Townships schon gar nicht. Also Townships sind diese inoffiziellen Siedlungen, wo die Leute sehr arm sind und unter sehr prekären Verhältnissen leben. Und da ist natürlich die Kriminalitätsrate auch entsprechend hoch. Also das sind No-Go-Areas. Man bewegt sich nicht frei im öffentlichen Raum, ungeschützt. Ja. Auf der anderen Seite sind wir auch nie alleine unterwegs. Also wir waren immer mit Karin unterwegs. Dann geht das natürlich schon sehr gut, weil Karin weiß natürlich als Einheimische, wohin kann man gehen, wohin geht man nicht, wann geht man wohin und dann klappt das wunderbar. Es ist ein Thema, mit dem man sich befassen muss, das wichtig ist. Aber wenn man auf ein paar Dinge achtet, und vorsichtig ist und wachsam ist, dann ist das was gut klappen kann.
Also in den Einsätzen gab's keine brenzligen Situationen, sagen wir mal so. Ja,
da hatten wir nicht. Ja, also aber da ist halt das Briefing ist halt davor wichtig. Man muss sich davor intensiv beschäftigen. Also zum Beispiel, wir waren bei einem Einsatz, da wurde auf ein Auto geschossen. Es war bis zum Schluss nicht klar, warum, aber Tatsache war, es war ein Auto auf einer großen Kreuzung, wurde aufgehalten, es wurde geschossen, es war drei Insassen, einer war tot, einer war hatte einen Streifschuss am Kopf und einer war unverletzt. Und dann stellt sich die Frage, ist das eine Gang-Geschichte oder nicht? Und wenn es eine Gang-Geschichte ist oder war, dann könnte das brenzlig werden, weil möglicherweise die Gang noch im Umfeld des Einsatzes ist, möglicherweise feststellt, dass sie ihr Ziel nicht erreicht hat und dann nochmal zurückkommen könnte. Das muss man im Hinterkopf behalten.
Sind das dann Dinge, über die man sich auf der Anfahrt unterhält?
Ja, genau, auf der Anfahrt mit Karin. Das beginnt aber schon mit ganz anderen Dingen. Also es geht schon los mit, es sind ja ganze Viertel nicht sicher. Also zum Beispiel haben wir dann bei der Anfahrt gesagt, okay, das ist eine Gegend, die möglicherweise schwierig ist und wir waren zu dritt. Karin, Emanuel und ich. Und dann wurde zum Beispiel einer immer abgestellt, nicht in die Patientenversorgung eingebunden zu sein, sondern etwas abseits zu stehen und die Umgebung im Blick zu behalten. Die Ausrüstung im Blick zu behalten und die Umgebung im Blick zu behalten, wachsam zu sein, einfach dass einer nur dafür zuständig ist, zu schauen. Das spricht man sich vorher ab. Ja. Oder tatsächlich, das kommt auch vor, oder es ist so brenzlig von der Lokalität her, dass ohne Polizei nicht zugefahren wird. Das ist dann entweder wartet man ab, bis die Polizei auch da ist, fährt gemeinsam hin. Oder Kräfte, Feuerwehr zum Beispiel, bringen den Patienten von dieser Gegend zu einem ausgemachten Treffpunkt. Also das hatten wir zum Beispiel auch, dass wir aus mehreren Gründen in einem Viertel nicht zufahren konnten und wollten. Und dann hat die Feuerwehr den Patienten zum Feuerwehrhaus gebracht und wir ihn dann dort versorgt.
Mich würde interessieren, wo liegen so die Unterschiede im Rettungsdienst zwischen Johannesburg und Österreich?
Jetzt müssen wir da ein bisschen ausholen. Diese Einsatzeinheit, auf der wir waren, also ist dort das höchstrangige Rettungsmittel, das es gibt. Das ist vergleichbar wie ein Notarzteinsatzfahrzeug oder wie ein, schwierig zu sagen, aber in Südafrika gibt es eigentlich keine Notärzte. Das ist eine Rarität, dass mal ein Arzt auf einem Hubschrauber ist, zum Beispiel. Aber üblicherweise nicht. Es gibt Sanitäter verschiedener Ausbildungsstufen. Das ist ähnlich wie in Österreich, diese verschiedenen Stufen. Allerdings mit einem deutlich anderen Ausbildungsstand. Und die Karin, mit der wir unterwegs waren, ist eine sogenannte ECP. Das ist eine Emergency Care Practitioner. Und das ist, glaube ich, insgesamt ein vierjähriges Studium. Aufbauend auf einer Ausbildung, die sie schon davor absolviert hat. Die macht dort das, was in Österreich üblicherweise der Notarzt macht, also Narkosen, potente Schmerzmedikation und dergleichen mehr. Das heißt natürlich, wenn man auf diesem Einsatzfahrzeug Dienst versieht, hat man natürlich eine gewisse Auswahl an Einsätzen. Aber was definitiv schon stimmt, ist, dass die Rate an schweren Verkehrsunfällen in Johannesburg erheblich höher ist als in Wien, ja, oder in Österreich, überhaupt wahrscheinlich in Westeuropa. Und das hat mehrere Ursachen. Es ist unfassbar viel mehr Verkehr als in Österreich zum Beispiel. Es gibt dort Autobahnen mit 6, 7 Spuren. Die Geschwindigkeiten sind andere und natürlich der Sicherheitsstandard der Autos ist ein anderer als in Westeuropa. Und diese Kombination aus hohen Geschwindigkeiten und älteren Autos mit also weniger Sicherheitssystemen oder anderen ist eine Mischung, die durchaus häufig tödlich ist. Aber natürlich, waren es hauptsächlich Unfälle. Schussverletzungen sind auch, also Tagesordnung. Es gibt ein großes Problem mit Gangs, die rivalisieren, und eine hohe Kriminalitätsrate. Das ist sozusagen das Augenscheinlichste, was im Einsatzspektrum anders ist als zum Beispiel in Wien.
Du hast vorhin erwähnt, diese Einsatzeinheit, auf der Sie unterwegs war, ist das höchstrangige Rettungsmittel in Johannesburg. Wart ihr immer mit demselben Fahrzeug unterwegs und wie war das ausgestattet? Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, wir waren immer mit diesem Fahrzeug unterwegs. Das ist ein PKW, ein BMW mit einer wirklich starken Motor. Und der ist vollgepackt mit Equipment. Also es gibt einen Monitor, es gibt eine Beatmungsmaschine, es gibt Kindernotfalltasche, es gibt einen Absauger, es gibt den sozusagen normalen Erwachsenen-Notfall-Rucksack. Es gibt dann noch eine eigene Tasche für Trauma und dann noch eine Tasche für sozusagen ganz spezielle ausgefallene Geschichten. Und mit dem fahren wir zu. Und
gibt's einen Fahrer, also einen dezidierten Lenker?
Na, die Karin. Also die Karin, okay. Die Karin fährt und ist gleichzeitig auch die verantwortliche Sanitäterin da. Die verantwortliche Paramedic heißt das. Und die fährt selbst. Also wenn sie nicht gerade Exchange-Leute hat, dann ist sie alleine. Und die fährt dann zu und dann gibt's. Aber vielleicht reden wir dann noch wieder, wie der Rettungsdienst in Johannesburg ist. Dann, glaube ich, macht das mehr Sinn.
Das wäre meine nächste Frage, wie der Rettungsdienst dort eigentlich organisiert ist.
Also in Johannesburg gibt's zuerst einmal die staatliche Rettung. Die ist für den Großraum Johannesburg zuständig und kann man erreichen über eine Notrufnummer. Die kommt, Public Ambulance Service, und die sind überlastet, massiv, und die Wartezeiten sind lang. Kann sein, dass das ein paar Stunden dauert, bis die kommen. Kann auch sein, kommt niemand. Und dann gibt es eine Vielzahl an privaten Rettungsorganisationen, und die sind, ich glaube, ich habe es nicht abschließend durchschaut, weil es sehr komplex ist, aber was ich verstanden habe, ist, ich glaube, die sind gebietsweise zuständig. Also für den Bezirk A werden die private Rettungsorganisation A zuständig, die kümmert sich um den. Und alle Einwohner dieses Bezirkes A können sich privat versichern und können dann im Notfall diese private Rettungsorganisation anrufen. Die kommt dann zu ihnen. Ja. Checkt aber vorher, ob die versichert sind. Die fahren nicht zu Nichtversicherten.
Und das ist aber der Notruf, den man wählt, so wie wenn man bei uns 144 wählt.
Es gibt jede dieser privaten Rettungsorganisationen hat die eigene Rettungsleitstelle. Jeder Versicherte ruft seine Rettung an.
Ja, verstehe.
Und die kommt dann zu ihm. Mhm. Und wenn du eben im Bezirk A bist, ist es die Rettungsorganisation A, und wenn du woanders leben würdest, wäre es halt die Rettungsorganisation B, die für diesen Bereich zuständig ist. Und der Großteil der Einwohner Johannesburgs ist halt nicht versichert. Da kommen die Privaten nicht. Die sind angewiesen auf Public Ambulance. Mit eben den angesprochenen Schwierigkeiten. Also das lange Wartezeiten und überlastet, die Ausstattung der Rettungswagen minimalistisch und die Ausbildung, Basisausbildung für die Paramedic auf diesen Autos. Karin mit ihrer Non-Profit-Organisation hat sich zur Aufgabe gemacht, den nicht versicherten Patienten eine spitzenmäßige Versorgung zukommen zu lassen. Und das kann sie eben, weil sie die Ausbildung hat und weil sie die Ausstattung hat. Und sie fährt eben zu in diese Bereiche, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Patient nicht versichert ist, und übernimmt die Versorgung. Übernimmt diese qualitativ hochwertige Versorgung für die Leute, die sonst sie wahrscheinlich eher nicht bekommen würden oder sehr, sehr lang warten müssten.
Jetzt ist schon ein paar Mal der Name Karine gefallen. Wer ist die Karine eigentlich genau?
Ja, Karine ist eben, wie gesagt, die ECP, Emergency Care Practitioner, so heißt das. Emergency Care Practitioner ist die höchstmögliche Ausbildung für Paramedic in Südafrika. Ist ein universitäres Studium mit einem breiten Kompetenzkatalog. Der geht bis zur Notfallnarkose, invasive Atemwegssicherung, dergleichen mehr. Und die hat nach Jahren im organisierten Rettungsdienst bei mehreren privaten Ambulance Service eben diese NPO gegründet. Weil sie eben gesehen hat, es gibt so viel Leute, die keine adäquate Versorgung bekommen. Das will sie ändern.
Die Karine hat uns in der Zwischenzeit eine Sprachnachricht geschickt. Da horchen wir jetzt mal kurz rein.
Hello everyone. My name is Karine Udier and I'm the founder of United Rapid Emergency Medical Services, a registered non-profit in Johannesburg, South Africa. I've been in EMS for 25 years and I started United Rapid EMS because I saw the gap in access to advanced life support care, especially for those who cannot afford private healthcare. For me, this is about dignity, compassion, and bringing advanced pre-hospital care to those who would otherwise suffer.
Also sie hat ihr privates Auto umfunktioniert zu diesem Response-Vehicle, hat die Kooperation mit Asamex, wo eben also wir die Möglichkeit bekommen, dort Einblicke zu gewinnen in den Rettungsdienst und natürlich auch Spenden zu generieren. In Form von Sachspenden oder in Form von Geld, was die Karine braucht. Und sie fährt zu den Einsätzen zu, die halt in dieses Einsatzspektrum passen. Ja, also voraussichtlich nicht versicherter Patient in Lebensgefahr. Das ist das, was sie will. Die Alarmierung funktioniert dabei ganz anders als in Österreich. Das geht da ein bisschen informeller zu. Das läuft über WhatsApp-Gruppen ganz viel. Also es gibt so Abschleppdienste, die immer am Puls der Zeit wissen, wo gerade ein großer Unfall war. Die würden dann der Karine schreiben. Die schreiben der Karine WhatsApp, Achtung, der Straße, Unfall, Schwerverletzter. Und wenn das in einem Radius ist, wo die Karine zufahren kann, in einer sinnvollen Zeit, dann würde sie da zufahren. Oder eben in irgendeiner abgelegenen Gegend ein Angeschossener, dann ist das sozusagen die Aufgabe.
Also wo sozusagen die Annahme ist, dass das jemand sein könnte, der nicht versichert ist.
Genau. Oder ist es sowieso schon klar. Ja, weil es ja auch ganz oft schon beim wissen wir dann schon, das ist ein nicht versicherter Patient. Dann das muss man sich halt wirklich vor Augen halten. Der kriegt halt wirklich nichts. Der wartet dann und dann kommt vielleicht jemand oder nicht. Irgendwann oder nicht. Und das war's.
Es ist schon krass. Wir sind ja beide in Wien im Rettungsdienst tätig. Du beruflich, ich als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Aber wenn man dann die Geschichten hört, dann ist natürlich unser Standard, den wir da in Westeuropa gewohnt sind, völlig unvergleichlich. Also wenn ich zum Beispiel an das Thema denke, versichert oder nicht, natürlich ist bei uns in einem Einsatz die Versicherungsnummer wichtig, einfach für die Daten, ja, für die korrekte Erfassung dieses Einsatzes. Aber für die medizinische Behandlung des Patienten ist es völlig unerheblich, ob der versichert ist oder nicht.
Genau, ja, und das ist eben in Südafrika nicht so. Ich konnte mir das nicht vorstellen, bevor ich dort war. Das ist einfach eine andere Welt. Ja. Keine Versicherung ist keine Behandlung. Also was die Prägung, es gibt dann öffentliche Spitäler, ja, aber es ist ein Riesenunterschied. Ja. Und es ist, also diese Kluft zwischen Arm und Reich ist sagenhaft. Wir haben auch die privaten Ambulance Service besichtigen können. Ausstattungsmäßig stehen die einem westeuropäischen Rettungsmittel in nichts nach, wenn nicht sogar noch besser ausgestattet. Und selbiges gilt für die privaten Spitäler. Also die schauen aus wie Hotels. Also das Geld ist da, aber halt nicht für die breite Masse.
Wir haben vorher ganz kurz darüber gesprochen, also ihr seid dorthin geflogen, ja, habt euch kurz frisch gemacht, ja. Elf war schon IB und dann ist losgegangen. Wie war es generell? Also mit welchen Überlegungen bist du da sozusagen in das Ding reingestartet oder was hast du dir dann im Flugzeug gedacht, wie es dann nach Johannesburg gegangen ist?
Im Flugzeug habe ich mir nicht so viel gedacht, im Flugzeug habe ich geschlafen. Und als ich dann in Johannesburg war ich ziemlich aufgeregt. Und auch die ersten, also eigentlich die ganzen 2 Wochen durchgehend aufgeregt, weil es ist eine völlig andere Welt. Es ist alles anders. Es ist, Johannesburg ist eine riesige Stadt mit zig Millionen Einwohnern, riesengroß. Die Sicherheitsgeschichte ist dominierend für alles, was man unternimmt dort. Die Einsätze sind krass anders als in Wien. Wir hatten, ich glaube, in Johannesburg einen einzigen Patienten mit einem internistischen Problem. Alle anderen waren Traumapatienten. Und die Ausprägung der Traumata ist auch fundamental anders als in Wien. Das prasseln ganz andere Eindrücke auf einen ein. Und wir hatten durch die Organisation von Asamex und die Kooperation und die Betreuung durch Karin hatten wir halt die Möglichkeit, 2 Wochen lang in dieses Leben in Südafrika einzutauchen. Also wir hatten die Möglichkeit, mit Karin zu ihren Freunden zu gehen, Abendessen, haben andere Johannesburger kennengelernt. Wir konnten durch ihre Kontakte andere Sanitäter kennenlernen, Krankenhäuser anschauen gehen. Wir waren halt richtig eingebunden, die 2 Wochen. Und das ist halt toll, ja. Zu den Imbissständen gehen, die ihre Freunde betreiben. Wir waren bei einem Boxkampf, wir haben den südafrikanischen Champion gesehen bei seinem Sieg in Pretoria. Man taucht da 2 Wochen ein und hat also nicht nur diese Rettungsdienstgeschichte, die sicherlich, also ist wahnsinnig spannend, irrsinnig lehrreich, aber auch das Ganze rundherum. Und das macht einfach auch einen interkulturellen Austausch, der wahnsinnig Spaß macht und der spannend ist und viele andere Leute kennenlernen, die dann aber in einem ähnlichen Setting unterwegs sind, also beruflich wie ich, auf der einen Seite völlig andere Erlebnisse haben und auf der anderen Seite ist dann so witzig, dass man draufkommt, dass auf der anderen Seite der Welt die Probleme im Rettungsdienst manchmal genau gleich sind. Mhm. Die Diskussionen bei der Übergabe im Krankenhaus finden in Johannesburg ident statt wie in Wien.
Ja.
Und es sind dieselben Streitpunkte und so. Ident. Es ist ganz witzig. Also mit der Karin ist es inspirierend, die seit so vielen Jahren in dieser Wahnsinnsumgebung fährt und unglaublich tolle präklinische Medizin macht, mit einer großen Expertise und wahnsinnig viel Fachwissen ihr Ding durchzieht. Es ist beeindruckend und inspirierend zu sein. Und das ist etwas, was toll ist, wenn man das unterstützen kann und was noch besser ist, wenn man ein Teil davon sein kann und sozusagen zum Gelingen des Projekts beitragen kann. Karins Motto ist Make a Difference. Und das ist, also ich fand es wahnsinnig toll, ein Teil davon zu sein, ein Make a Difference für den Patienten. Und wir machen eine Difference.
Ich find's mega geil. Du hast ja, du bist ja beruflich im Rettungsdienst und du hast ja dafür Urlaub genommen von deinem Brotberuf. Sozusagen frei in der Freizeit das absolviert. Ja, finde ich echt großartig.
Ja, aber es ist eine einmalige Chance. Also es ist eine einmalige Geschichte, die Chance zu bekommen, dahin zu fliegen und so gut eingebettet zu sein in das, was da geschaffen worden ist von den Frauen.
Gab es irgendwie Momente, ohne da jetzt zu viel auf die Tränendrüse zu drücken, wo du emotional mitgenommen warst, ja, aufgrund der Situation der Person?
Es ist halt,
oder ist
also
es dann
Tatsache
doch?
Ist, viele Leute haben es dort wahnsinnig schwer und haben unglaublich schwierige Bedingungen, mit denen sie umgehen müssen und haben dann halt Pech auch noch und sind in einen Unfall verwickelt und werden dann schwerst verletzt. Also ja, es hat mich schon beschäftigt, ja, und mitgenommen, auch zu sehen, wie anders die Versorgung ist. Wie zum Beispiel in Wien, wo bei weit weniger, also ein Hubschrauber und ein Notarztfahrzeug und ein Rettungsfahrzeug und Führungskräfte und Polizei und Feuerwehr und wahnsinnig viel Personal dasteht, da auch zu sehen, wie viel Glück wir haben hier. Dort habe ich erst tatsächlich wirklich zu schätzen gelernt, was hier in Wien passiert, wenn man den krassen Unterschied sieht. Auf der anderen Seite ist es wirklich beeindruckend zu sehen, wie gut das dort trotz der schwierigen Umstände trotzdem abgeht. Und die Umstände sind ja schon zum Beispiel aufgrund der Distanzen ganz andere. Also 35 Minuten Anfahrt ist, das kommt regelmäßig vor. Und dann sind wir aber trotzdem noch immer erst eintreffend. Bei schwerstverletzten Patienten, und das ist einfach hier schon anders. Bei einem High-Code-Einsatz in Wien ist in ein paar Minuten, ist wer da. Es geht zum Beispiel auch um den Schmerzpatienten. Angeschossen, zum Beispiel im Bein, jetzt ohne bedrohliche Blutung, aber durchaus mit massiven Schmerzen, ist Make a Difference auch ein Unterschied, ob der jetzt Schmerztherapie kriegt oder eben nicht.
Gibt es irgendeinen Einsatz, der da besonders in Erinnerung geblieben ist, Lucian?
Wir sind alarmiert worden zu einem dieser Taxi-Crashes, von denen ich vorhin schon erzählt habe, also diese mit vielen Personen besetzten Kleinwegen. Der ist vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Und es wurden also Leute herausgeschleudert aus dem Fahrzeug und teilweise dramatischerweise auch herausgeschleudert und anschließend von dem sich überschlagenden Fahrzeug überrollt. Und wir hatten eine Patientin mit schwersten Schädelverletzungen, die bei unserem Eintreffen versorgt worden ist von einem Ambulance-Team, kurz vorm Kreislaufstillstand war, eigentlich mit unserem Eintreffen in den Kreislaufstillstand gegangen ist und ausgeprägte Gesichtsschädelverletzungen hatte. Der Atemweg also auf den ersten Blick eine unglaubliche Herausforderung wird. Und das ist einfach beeindruckend zu sehen, mit welcher Routine, mit welcher Ruhe und straightforward Strategie die Karine das regelt. Und der Patient mit einer massiven Blutung in den Rachen unter Absaugung intubiert hat. Der Patient hat innerhalb von, also unter einer Minute, einen gesicherten Atemweg gehabt. Und das ist einfach, da stehe ich mit all den Jahren Erfahrung daneben und denke mir, boah, also von der Frau kann man unglaublich viel lernen. Das ist einfach eine Bereicherung. Es ist eine Bereicherung, mit der unterwegs sein zu dürfen.
Du hast mir, wie wir uns damals getroffen haben, hast du von einer Begegnung mit einem Patienten erzählt, der gesagt hat, thank you, sir.
Thank you, sir.
Thank you for your service.
Ja, aber das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist mir wichtig, dass wir darüber auch reden, ist die Sicherheit und Kriminalität und so weiter, ja eh, aber auf der anderen Seite die unglaubliche Freundlichkeit und Herzlichkeit, mit der wir dort empfangen wurden und mit der wir behandelt wurden. Also alle waren neugierig, wenn wir bei Einsätzen sind dann viele verschiedene Kräfte vor Ort von verschiedenen Unternehmen, also Feuerwehr, Polizei, dann verschiedene Rettungsdienste und natürlich stechen wir heraus mit der Uniform und die Leute fragen dann, aha, was macht sie da? Und man spricht mit denen, sind begeistert, finden super, dass man kommt. Irrsinnig offen, irrsinnig herzlich, wahnsinnig warmherziger Empfang. In 2 Wochen kein unfreundliches Wort gehört. Das ist einmal das eine. Und das andere ist die Dankbarkeit der Patienten. Also die Leute bedanken sich und sind tatsächlich richtig dankbar für das, was man macht und schätzen es. Und eben, thank you for your service, sir. Mit ganz einfachen Mitteln einen Unterschied machen. Wie die Green sagen würde, make a difference. Und das ist halt die Schmerztherapie. Und der 17-jährige Angeschossene weiß, dass das nicht die Regel ist, dass er jetzt eine gute Schmerztherapie bekommt. Und so ist er dankbar und wir freuen uns, dass wir ihm helfen konnten.
Kleine Geschichte, die mir gerade einfällt. Den einen oder anderen Dienst haben wir gemeinsam absolviert.
Ja.
Wir haben uns ja kennengelernt in der Corona-Zeit. Mhm. Waren damals in Impfzentren tätig, ja, da ist sehr viel Covid geimpft worden. Üblicherweise ist in den Diensten im Impfzentrum nicht wahnsinnig viel passiert, ja. Also vor allem aus Rettungssanitäter-Sicht. Ich war damals noch gar nicht Rettungssanitäter, ich habe meinen Zivildienst woanders absolviert. Und wir waren beide gerade beim Frühstücken, war irgendwie so 9:30 Uhr. Ich habe mein iPad ausgepackt und bis mit dem Standard da gelesen, das habe ich noch ziemlich genau vor mir, das Bild. Und plötzlich kommt der Zivildiener rein und sagt, Reanimation. Und du sagst, wie bitte? Ja, Reanimation kommt schnell. Und dann bist du aufgesprungen und hast zur Kollegin gesagt, hol den Defi oder nimm den Defi mit und ist jetzt raus. Und da ist dann eine Frau am Boden gelegen und 2 Ärzte, die in der Impfstraße tätig waren, haben da schon begonnen mit der Wiederbelebung, mit der Herzdruckmassage. Und das klingt jetzt vielleicht blöd, ich habe das Privileg gehabt und das wird mir in meinem Leben nie wieder passieren, in so einer Situation als Zuseher zu sein, weil da liegt eine Person, die gerade reanimiert wird und es sind 4 Personen da, die kompetent genug sind, dass der Person die beste Hilfe angedeihen lassen, die es gibt. Und das war die erste Reanimation, die ich quasi live erlebt habe. Und mir hat das dann irrsinnig beeindruckt, abgesehen wie tragisch sowas ist natürlich zu sehen, aber mir hat es irrsinnig fasziniert, wie wie professionell und routiniert so eine arge Situation abläuft. Also wie man es schafft mit Training und immer wieder üben. Eine der ärgsten Sachen, die es in einem Leben geben kann, nämlich ein Mensch zwischen Leben und Tod, dass man so professionell ist, dass man da quasi einfach agiert hat. Mir ist nicht fasziniert. Wie gehst du mit sowas um, wenn du dann am Abend heimgehst?
Also, ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass die professionelle Abarbeitung von solchen Notfällen ist eine Trainingssache. Das kann man trainieren, das kann man üben. Und je mehr man das verinnerlicht, desto besser wird es gelingen, wenn man es braucht. Dann ist es natürlich eine Erfahrungssache. Ist es die erste Reanimation oder die 10. oder die 20. Und natürlich wird man routinierter, trotzdem ist jedes Setting immer anders und hat immer andere Umstände, die es herausfordernd machen können. Sei das jetzt von der Örtlichkeit, ist es eine enge Wohnung im 4. Stock oder ist es ein, wie im Fall von dir geschildert, vor der Tür im öffentlichen Raum hat man so viel Platz, aber möglicherweise hat man Probleme mit Passanten. Umgang damit, ich trenne das eigentlich von meinem Privatleben, aber natürlich wäre es gelogen zu sagen, ich nehme nie was mit nach Hause. Das stimmt nicht. Natürlich nehme ich Sachen mit nach Hause, aber es wird weniger mit der Zeit. Also je öfter man Situationen erlebt, die natürlich immer unterschiedlich sind, aber von der Grundkonstellation gleich bleiben, Reanimation, desto routinierter fällt mir der Umgang damit. Das heißt nicht, dass mir das Schicksal des Patienten egal ist. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber ich muss es sozusagen, ich kann es nicht zu nah an mich heranlassen, wenn ich das lang professionell machen möchte. Mir ist aufgefallen, dass ich mit den Einsätzen im rettungsdienstlichen Kontext gut umgehen kann. Ich gehe in der Früh in den Dienst und man ist ja unter Anführungszeichen auf alles gefasst. Es kann ja alles passieren. Ne? Es kann ein Routinetag werden mit den Routineeinsätzen, die wir, glaube ich, alle kennen. Und es kann auch dieser eine Tag sein, wo etwas passiert, an das man sich noch lange Zeit erinnern wird. Das weiß man vorher nicht. Aber man ist sozusagen geprimed auf, es ist alles möglich. Ein Unterschied ist zum Beispiel die Lebensretter-App. Die habe ich auf meinem Handy. Vielleicht sagen wir ganz kurz, was das ist. Also es gibt eine App, da kann sich jeder registrieren, der einen 16-Stunden Erste-Hilfe-Kurs hat und wird dann im Fall eines Kreislaufstillstandes in unmittelbarer Nähe alarmiert, als sozusagen als First Responder, und kann diesen Einsatz dann annehmen. Und das Ziel wäre eben, die Hilfsfrist zu verkürzen und innerhalb von wenigen Minuten jemanden an den Einsatzort zu bringen. Und das ist ein ganz anderes Setting. Also, weil dann sitze ich zu Hause auf der Couch oder in der Bar irgendwo und werde dann herausgerissen aus diesem privaten Kontext und dann geht's los. Innerhalb von wenigen Sekunden geht's dann los. Diese Sachen gehen mir persönlich näher, weil ich da eben nicht drauf gefasst bin. Weil ich bin ja in meinem privaten Kontext und dann ist es auf einmal doch die Reanimation. Aber sonst, was mir hilft, wenn es doch schwierig wird, ist das Gespräch mit erfahrenen Kollegen, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe. Das ist das, was ich mache. Und darüber hinaus habe ich zum Glück noch nie einen Bedarf gehabt. Zum Glück. Aber es kann immer passieren. Und dann gibt es zum großen Glück Angebote, an die man sich wenden kann. Ein Peer-System oder psychiatrische Unterstützung. Und das ist, glaube ich, schon wichtig. Und es ist wichtig, dass es das gibt. Weil die Inhalte, denen wir uns aussetzen, sind schon krass. Und ich glaube, dass wir oft das gar nicht so mitbekommen, weil wir betriebsblind geworden sind. Aber als jemand Außenstehender, der vielleicht mit dem Rettungsdienst nichts zu tun hat, mit der Medizin nichts zu tun hat, sich da mal zu denken, was wir uns so Tag für Tag reinziehen, ist schon krass. Also wir sind einfach mit allen Aspekten des menschlichen Lebens und Leidens und Sterbens konfrontiert. Und das ist natürlich nicht, wie sagt man, nicht
ganz ohne.
Nicht ganz ohne, ja.
Du hast es gerade geschildert, das ist so wahnsinnig stressig, es ist anstrengend, es ist wahnsinnig hohes Maß an Verantwortung, du kannst viel Fehler machen, die dann nicht dafür sorgen, dass unten in der Excel irgendwie das Komma verrutscht ist, sondern dass der Mensch, die Person ganz lange ein Problem hat vielleicht. Warum machst du das?
Da schließt sich wieder der Kreis, um einen Unterschied zu machen. Und all das, was du angesprochen hast, stimmt. Aber was du nicht angesprochen hast, ist, dass man für die Leute einen Unterschied machen kann. Und das Problem besteht ja ohnehin. Also der Patient ist krank, der Patient ist verunfallt, es ist irgendwas passiert. Das ist passiert. Jetzt ist so, wie es ist, aber jetzt muss man schauen, was macht man draus. Und da kann man ein Teil der Lösung sein. Das ist die Motivation und das Beste für den Patienten rauszuholen.
Ist es auch ein Stück weit, so sehe ich manchmal, ein Stück weit eine Challenge, ja, oder einfach das Bedürfnis, besser zu werden, ja, Ausbildung zu machen, mehr Routine zu bekommen. Gibt es da irgendwie den inneren Antrieb in dir?
Also für mich auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja auch, mache ich auch alles, was geht an Ausbildung. Also es gibt ja, abgesehen von diesen gesetzlichen Ausbildungen, Notfallsanität, das haben wir vorhin besprochen, gibt es ja dann noch eine Vielzahl an Kursen, die international anerkannt sind. Die kann man alle besuchen und da geht's darum, sich über den Kurszeitraum intensiv mit einem gesetzten Thema zu beschäftigen. Sei das jetzt Kindernotfälle oder Traumageschichten, interne Notfälle, Reanimationstraining, gibt's Advanced Life Support Kurse. Und sozusagen für all diese Notfälle gibt es Kursformate, in denen man sich 2 Tage oder länger oder manchmal auch kürzer beschäftigt, Training hat, Fortbildungen hat, Vorträge hört, sich mit Leuten austauscht, die ebenfalls im Geschäft sind, von deren Erfahrungswerten profitiert, um so immer besser zu werden und um so einen Benefit für den Patienten zu erzielen. Weil das ist ja das, worum es geht letztlich. Wir machen das ja für die Patienten.
Und nicht für uns, ja.
Ja, also hoffentlich. Also dass es die Motivation ist, für die Patienten das Beste rauszuholen.
Lukian, wir sprechen gerade über dein 2 Wochen langes Praktikum in Südafrika. Jetzt würde mich interessieren, was nimmst du draus für die Arbeit in Österreich mit?
Also zuallererst einmal nehme ich mit die umfassende Erfahrung an der Versorgung von schweren Traumata. Das kann man nicht genug wertschätzen. Diese Art von Einsätze hat man in der kurzen Zeit in Wien nicht. Das ist einmal für mich ein großer Vorteil, weil ich gewinne Sicherheit in der Versorgung. Und dadurch wird es hoffentlich für die Patienten auch einen Vorteil bringen, wenn ich es denn in Wien mal brauche. Was ich sonst mitnehme, ist die Erfahrung, in eine völlig andere Welt einzutauchen für 2 Wochen, andere Kultur kennenlernen, sich mit den Leuten dort austauschen, der unglaublich freundliche Empfang. Wir haben ja die Möglichkeit bekommen, überall hin mitzugehen, privat Dinge zu unternehmen mit den Kollegen, und Corinne hat uns mitgenommen zu ihren Freunden. Das ist einfach wahnsinnig. Also wir waren bei einem Freund von Corinne, bei dem laufen wilde Zebras durch den Garten. Das ist normal. Schaut aus dem Fenster raus, läuft der Zebraherde. Das ist natürlich, das ist eine wahnsinnig tolle Erfahrung.
Hast du selbst was über dich gelernt? Sicher wahrscheinlich. Oder was hast du über dich selbst gelernt? So muss man die Frage stellen.
Also ich habe mich beworben für den Austausch, und also ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich es krieg. Und dann irgendwann kam der Anruf von Adrian, der gesagt hat, sie würden mir den Platz anbieten. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Dadurch, dass ich nicht damit gerechnet habe, ich habe dann schon ein bisschen mir gedacht, ui, worauf habe ich mich da eingelassen? Ja. Ich bin stolz auf mich, dass ich durchgezogen habe, dass ich mich dem ausgesetzt habe. Denk mir, es war eine super Entscheidung, das zu machen. Einfach Ja sagen, machen. Hinfliegen, machen. Der Rest wird sich ergeben. Und das ist ja auch genauso eingetreten. Es hat sich alles glücklich gefügt. Ich habe wahnsinnig viel, ich glaube, ich habe viel gelernt über, das klingt dann auch so hochtrabend, über das Leben, aber es erweitert den Horizont doch erheblich. Zu sehen, wir leben alle auf dieser einen Welt, und es ist aber trotzdem total unterschiedlich. Es ist wie eine andere Welt. Man liest das dann immer in der Zeitung oder so, und man kennt es aus Dokus, aber es ist was anderes, wenn man mittendrin ist und wenn man das hautnah miterlebt. Ich war eben, wie gesagt, davor, ich war noch nie in Afrika vorher. Und dann ist es natürlich schon eine krasse Erfahrung als Mitteleuropäer oder Westeuropäer, aus einem der reichsten Länder der Welt kommend, mit eben diesen unglaublichen Privilegien, die wir haben, und dem Glück, das wir haben, dann den Kontrast zu sehen, wie wahnsinnig schwer es unfassbar viele Leute haben. Und dabei ist das aber die Regel. Wir sind die Ausnahme. In Westeuropa oder überhaupt in der westlichen Welt sind wir die Ausnahme. Sowohl historisch gesehen ging es uns ja noch nie so gut wie jetzt. Also zumindest wirtschaftlich. Und also von der Gesundheitsversorgung etc. aber auch global. Also das ist die Sache, den allermeisten Menschen geht's nicht so gut wie uns. Sondern die allermeisten Menschen auf der Welt, global betrachtet, sind näher an Südafrika dran als an Österreich.
Du sagst, es geht uns da in Westeuropa so wahnsinnig gut. Gleichzeitig werden psychiatrische Diagnosen, einfach mentale Probleme, Mental Health, immer mehr Thema. Und ohne da jetzt zu sehr abdriften zu wollen, hast du von den Menschen, die dort wohnen, was haben die für ein Spirit?
Der Spirit ist, wie ich schon gesagt habe, sind also unglaublich herzlich, wahnsinnig offen, aufgeschlossen, neugierig, freundlich, ist man als Wiener nicht so gewöhnt. Also egal, wen wir getroffen haben in diesen 2 Wochen, wurden wir nur unterstützt. Treffen einen Freund von Corinne, der ist Polizist, ja, erzählt uns gerne, kommt am Abend und wir reden über meine Arbeit. Wir haben die Möglichkeit bekommen, einen Dienst am Hubschrauber zu machen, weil wir eben bei einem anderen Einsatz einen Teil der Crew getroffen haben. Wir wurden aufgenommen in diese Runden und ist ja auch nicht immer so leicht, wenn man als Neuer oder als Fremder daherkommt, da aufgenommen zu werden, aber das wurden wir tatsächlich. Also der Spirit ist offen, freundlich, zuvorkommend, neugierig und genau das waren wir natürlich auch. Ja? Ich wollte ja auch so viel wie möglich mitnehmen aus den 2 Wochen und so viele Leute wie möglich kennenlernen. Und dadurch ergeben sich natürlich unglaublich interessante Gespräche. Mit einem Hubschrauberpiloten gesprochen, der 30 Jahre lang fliegt für Netcare, heißt die Firma. Das ist natürlich wahnsinnig spannend. Und die Gedanken zu dem Land mit all den Schwierigkeiten, die es hat. Also das Land hat ja unglaubliche Schwierigkeiten. Auf politischer Ebene. Ein irrsinniges Korruptionsproblem. Und eben schon die angesprochene Gang-Problematik, die wahrscheinlich direkt mit der Armut zusammenhängt.
Du hast jetzt einen tollen Vergleich zwischen 2 Rettungsdienstsystemen, die, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein könnten. Welche Entwicklungen im Rettungsdienst in Österreich würdest du dir wünschen, auf Basis dessen, was du erlebt hast?
Also was sich natürlich zeigt anhand der Corinne, Emergency Care Practitioner und ihrer Kolleginnen, ist, dass es selbstverständlich möglich ist, nichtärztliches Personal hochqualifiziert auszubilden für den Benefit der Patienten. Ich würde mir wünschen, dass in Österreich die Entwicklung dahin geht, dass die Kollegen beruflich gut abgesichert sind, eine anständige Ausbildung bekommen und Perspektiven haben der Weiterentwicklung. Das Fundament muss sein, eine fundierte Ausbildung. Auf dem kann man aufbauen. Das wünsche ich mir für Österreich und auch für die österreichischen Patienten. Also ich meine, letztlich geht es um die Patienten. Das ist das, warum wir das alle machen. Ja.
Lucian, meine Fragen zum Abschluss. Würdest du das Praktikum wieder machen?
100%.
Und was würdest du einer Kollegin oder einem Kollegen raten, die mit dem Gedanken spielen, sich da anzumelden?
Machen. Ausbildungsmäßig holen, was geht in Österreich. Kurse machen, Erfahrung sammeln, sich bewerben. ASAMEX bietet wirklich tolle Unterstützung bei dem Exchange. Man kann da auf den Erfahrungsschatz der Kollegen zurückgreifen. Das ist Gold wert. Sich bewerben und hoffen, dass man genommen wird und Flugbuchen hinfliegen. Das ist ganz einfach.
Just do it.
Ja, ist so. Die Sachen ernst nehmen, die Sicherheitsaspekte ernst nehmen, sich in der Hinsicht gut vorbereiten, die Dinge lesen, die einem gegeben werden und sich an das halten, was Corinne sagt. Dann klappt das. Also so einfach ist es. Ja.
Mega, Lucian. Toll, wie du das Projekt schilderst. Es war echt eine wirklich, wirklich spannende Reise. Ich habe irrsinnig viel erfahren dürfen. Ich finde es wahnsinnig faszinierend und gleichzeitig ein bisschen erschreckend, wie wenig man dann doch mitkriegt von dem, was quasi im Rettungsdienst draußen passiert. Jetzt nicht nur in Südafrika, da ist es einfach weit weg, aber auch in Wien. Wenn wir jetzt mit dem Gespräch, was auch immer damit passiert, ein Stück weit dazu beitragen können, und seien es nur 2, 3 Personen, sagen, okay, wow, ich habe nicht gewusst, was da sozusagen hinter den Kulissen passiert oder was dahinter steckt, dann bin ich persönlich schon happy. Freue mich nicht, dass du Zeit genommen hast. Sag danke fürs Gespräch, Lucian.
Ja, sehr gerne.
Es war mir eine Freude. Bis bald.
Bis bald.
In der nächsten Folge spreche ich dann mit Dr. Daniel Grassmann. Er ist Oberarzt bei der Berufsrettung Wien und Präsident von dem Verein ASAMEX. Wir sprechen über medizinische Hintergründe, über die Entstehungsgeschichte des Vereins und Einsätze, die ihm besonders in Erinnerung geblieben sind. Wenn euch das interessiert, schaut jetzt wieder ein.